Herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du im Internet unter www.efg-erding.de.
Ich möchte meine Predigt heute unter den Titel stellen: Elisabeth, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und zwar habe ich diesen Titel und auch Teile von dem, was ich heute sage, aus einer Bibellese, die ich eigentlich kontinuierlich lese. Und letztes Jahr war das mal so eine Reihe, wo Elisabeth betrachtet wurde. Und da hatte ich mir damals schon gesagt, das ist toll, das ist interessant, was da so geschrieben wird. Das würde ich gern mal als Predigtthema nehmen. Und jetzt im Urlaub hatte ich Zeit, mir das alles nochmal anzuschauen und auch durch den Kopf gehen zu lassen. Und als erstes habe ich mir angeschaut, ja, wie ist denn das überhaupt, das Herz in der Bibel, was ist das Herz in der Bibel? Und als erstes habe ich da geschaut, was für Bibelstellen finde ich denn da, und selten ist das Herz dieses Organ in meinem Körper. Also das geht selten um diese Pumpe, die das Blut durch die Gegend pumpt, sondern ja, es ist primär der Ort, wo der Mensch Entscheidungen trifft, wo er halt irgendwie sich überlegt, was tue ich nicht. Es ist auch der Ort, wo Freude, wo Schmerz, wo Angst empfunden wird und wo auch das Gedächtnis und der Verstand liegt. Also wenn die Bibel von Herz spricht, sind es eher solche Dinge, die dort angesprochen werden. Und in den Briefen lesen wir dann häufig vom Herz, wo die Liebe oder das Gewissen auch ist. Denn im Neuen Testament ist es ja auch der Ort, wo der Heilige Geist drin wohnt. Also das Herz eigentlich nicht als Organ in meinem Körper, sondern eher als der Ort, in dem Jesus wohnt, in dem der Heilige Geist wohnt und ja der Ort, in dem ich meine Entscheidungen treffe. Aber dieser Titel, Elisabeth, eine Frau nach dem Herzen Gottes, da geht es ja eigentlich gar nicht um mein Herz, also um mein Organ oder um das, was hier jetzt in der Bibel als Herz häufig betrachtet wird, sondern es geht ja darum, dass es nach dem Herzen Gottes ist. Und nach dem Herzen Gottes heißt, Gott hat ja ein Herz. Und das war dann das Zweite, wo ich mich gefragt habe, wo steht denn in der Bibel, dass Gott ein Herz hat? Und hat er denn überhaupt eins? Und wie sieht es aus? Und habe dort Stellen gefunden, wo ich gefunden habe, dass Gott wirklich ein Herz hat und dass dieses Herz auch in der Bibel vorkommt. Der erste Teil, den ich gefunden habe, ist in 1. Samuel, und zwar 1. Samuel 2, Vers 35. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten wandle immer da. Hier geht's um den Priester Zadok, ganz am Anfang der Priester, die da eingesetzt werden. Aber Gott hat viele Priester ausgewählt, und zwar Menschen, die so waren, wie sein Herz es gerne hätte. So wie sein Herz ist, hat er Menschen ausgewählt. Oder einen zweiten, wo es auch um das Herz geht, was mich eigentlich verwundert hat. Es geht um den Tempel, den Salomo gebaut hat. Und Salomo bittet, als dieser Tempel fertig ist, dass Gott doch mit seinem Auge dabei sein soll. Und zwar steht da, lass dein Auge offen stehen über diesem Haus Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Und nachdem Salomo Gott bittet, dass er sein Auge auf diesen Tempel hält, also dass er darauf aufpasst, übererfüllt Gott eigentlich diese Bitte. Das heißt, er macht mehr als das, was Salomo eigentlich gebeten hat. Denn es steht dann im Könige, 1. Könige 9, Vers 3, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast, und habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast, das in meinem Namen dort wohnen lasse ewiglich. Und mein Auge und mein Herz sollen da sein. Also Salomo bittet darum, dass das Auge auf dem Tempel ist, und Gott schenkt nicht nur sein Auge, sondern auch, dass sein Herz dort wohnt. Gott setzt auch Hirten oder Könige ein nach seinem Herzen. Und ein Punkt, der hat mich noch ganz besonders berührt. Und zwar geht es darum, dass auch Gottes Herz brechen kann. Also wir haben ja so in der Redewendung ein gebrochenes Herz, meistens wenn es darum geht, ja, man hat sich verliebt, man hat irgendwie eine Freundschaft begonnen und irgendwas geht in die Brüche und dann bricht das Herz. Oder man hat einem, weil man jemandem vertraut hat und dann hat man das Vertrauen vielleicht ja nicht erfüllt und dann hat man dem das Herz gebrochen. Und so ähnlich steht es auch in Jeremia 31, Vers 20. Ist nicht Ephraim mein treuer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Also Gott hat hier Ephraim als Vertreter des Volkes Israel immer wieder gesagt, wie sie handeln sollen, wie sie leben sollen. Und immer wieder, ja, schaffen sie es nicht, erfüllen sie es nicht, gehen andere Wege. Und ja, Gott will sie eigentlich strafen. Aber ja, er hat so eine Liebe für die Menschen, so eine Liebe für das Volk Israel, dass es ihm sein Herz bricht, dass er sie nicht bestrafen kann, sondern dass er ihnen immer wieder Erbarmen schenkt. Genau, also das waren so die Dinge, die ich in der Bibel gefunden habe, die mir aufgezeigt haben, ja, Gott hat wirklich ein Herz. Es steht in der Bibel, dass an mehreren Stellen es um Gottes Herz geht. Und es ist klar, dass wenn es bei diesem Titel Elisabeth, eine Frau nach dem Herzen Gottes, dass es dann nicht um das Organ geht, sondern dass es um viel tiefere Dinge geht. Also Elisabeth, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ich möchte euch erstmal den Text vorlesen. Lukas 1 ab Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abias mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie war aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Was ist das für eine Zeit, wo die beiden leben? Einfach so mal den Kontext überlegen, wo sie unterwegs sind. Start ins Neue Testament. Also der Wechsel vom Alten Bund in den Neuen Bund, vom Alten Testament ins Neue Testament. Eigentlich so, naja, ob man von einem Raum vielleicht in den anderen Raum geht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, bei uns sind dann immer so Türschwellen. Also weil die Böden unterschiedlich sind und weil es halt einfach um was anderes geht, muss man über so eine Schwelle gehen. Und genau in so einer Schwelle stehen diese beiden. Sie sind diejenigen, die halt das Neue Testament starten, die die Vorbereitung für diesen neuen Bund machen. Diese Schwelle ist bei uns irgendwie ungefähr so breit. Oder so breit, je nachdem in welcher Etage und bei welchen Böden wir sind. Aber die Schwelle, an der die stehen, die ist relativ breit. Die ist 400 Jahre breit, um genau zu sein. Weil das letzte Mal, wo Gott wirklich so zu den Menschen echt gesprochen hat, ist ziemlich lange her. Das war der Prophet Maleachi, 400 Jahre her, wo Gott zu den Menschen gesprochen hat. Und naja, ist die Frage, glaubt man dann wirklich noch, dass dieser Gott, der so lange geschwiegen hat, dass der noch handelt, dass der noch da ist? Und da finde ich es ganz interessant, was die beiden Namen von der Bedeutung her sind. Also Zacharias hat die Bedeutung, der Herr gedenkt. Also er hat uns nicht vergessen, sondern er denkt immer noch an uns. Der Herr gedenkt. Und von Elisabeth, die Bedeutung des Namens ist, mein Gott hat geschworen. Im Alten Testament wird ja viel vorausgesagt, wie es mit Jesus sein wird und was Gott alles für einen Plan hat. Und wenn man sich dann überlegt, dass Elisabeths Name heißt, mein Gott hat geschworen, also da ist ein Schwur dahinter, da kann ich mich drauf verlassen, finde ich das genial, dass diese beiden die Wegbereiter sind über diese Schwelle hinweg zum Neuen Testament. Naja, und dann Elisabeth, wo wir heute drüber nachdenken, dass sie eine Frau nach dem Herzen Gottes ist, habe ich mir gedacht, hey, das möchte ich auch gern sein. Ich möchte auch gern ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Und es hat mich bewegt, weil, ja, wie werde ich das denn? Wann ist denn Gott davon überzeugt, dass es ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist? Und genau das möchte ich gerne sein. so ein Mensch. Und darum würde ich das gern heute mit euch auch betrachten, wie das ausschaut, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Und in dieser Bibellese gab es vier Kennzeichen. Vier Kennzeichen, die ja Menschen nach dem Herzen Gottes einfach auszeichnen. Und das erste Kennzeichen, sie sind fromm. Vielleicht irgendwie ein bisschen sperriges Wort, fromm. Weiß nicht, wie es euch damit so geht. Fromm klingt irgendwie manchmal ein bisschen komisch in meinen Ohren. Aber ich glaube, es trifft es ziemlich gut. Und in dem Text, den ich euch eben schon vorgelesen habe, heißt es im sechsten Vers, Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Ich weiß nicht, ob euch das beim ersten Mal lesen so klar geworden ist. Beim ersten Mal lesen habe ich da so ziemlich schnell drüber gelesen. Aber da steht, sie befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Also auf Gott ausgerichtet sein und wissen, was er von uns möchte und nach den Geboten Gottes leben, das ist schon ja ein hoher Anspruch. Ich glaube auch ein Anspruch, den kaum einer schafft, den ich auch nicht schaffe. Und ich glaube auch nicht, dass der Anspruch ist, wirklich sündlos zu leben, sondern es ist eher, ja, dem nachzufolgen, dahin zu kommen, das Bestreben dahin zu haben, ausgerichtet zu sein auf Gott und den Wunsch danach zu haben, aber trotzdem zu wissen, wenn ich mal wieder einen Fehler gemacht habe, wenn ich mal wieder gestrauchelt bin, dass ich dann trotzdem weiß, Jesus ist für mich ans Kreuz gestorben. Ich habe das persönlich angenommen und er hat es weggenommen. Darum kann ich sündlos, darum kann ich frei vor Gott stehen. Echte Frömmigkeit braucht Vorbilder, glaube ich. Also um so zu werden, dass ich sage, dieses Kriterium, sie sind fromm, kann zutreffen, muss ich mir anschauen, wie ist denn das? Und im 1. Petrus steht, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das ist eigentlich das, was Jesus hier auch vorhatte. Er wollte zum einen natürlich am Kreuz Gerechtigkeit für uns erlangen, aber zum anderen auch auf dieser Erde wandeln und zeigen, wie wir Menschen leben sollen, als Vorbild, damit wir ihm nachfolgen können. Und ich glaube, dass es immer ein mehr Dahinkommen ist, dass wir immer mehr so ähnlich werden wie Jesus. Aber das bedarf halt auch einer Vorbereitung. Und ein anderer Punkt, der mir da noch wichtig geworden ist bei dieser Vorbereitung, ist, ganz häufig, wenn wir Abendmahl feiern, beten wir danach das Vaterunser. Und im Vaterunser beten wir, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das heißt, wir beten, dass sein Reich wieder anbricht, dass er wieder auf die Erde kommt. Also wir hoffen, dass er bald wiederkommt und sagen, dein Reich soll anbrechen. Ja, wenn ihr euch mal überlegt, ihr sagt jetzt jemandem, kommt doch mal vorbei. Weil das sagen wir da eigentlich. Komm wieder auf die Erde. Was macht denn ihr dann alles? Also am Freitag waren Reini und Iris bei uns. Ich weiß, dass meine Frau, währenddessen ich gearbeitet habe, ziemlich viel im Haushalt getan hat. Und ich weiß, dass ich dann noch angefangen habe, irgendwie den Tisch hin und her zu schieben. Frau hat ein paar Kerzen hingestellt, wo sonst keine stehen. Also was? Das machen wir, wenn die Menschen bei uns zu Besuch kommen. Wir sehen zu, dass unser Haushalt ordentlich ist, dass das, wo wir uns treffen wollen, schön aussieht. Wenn ihr eine Fete ausrichtet, dann seht ihr zu, dass die passende Musik da ist, dass man was an Spaß haben kann. All das machen wir, wenn ein Mensch zu uns kommt. Was macht denn ihr, wenn Jesus zu Besuch kommt? Und der kommt nicht nur zu Besuch, sondern der kommt zum Gericht zu uns. Wie bereiten wir uns denn darauf vor? Und ich glaube, da ist auch das Herz wieder wichtig, dass wir ja den Heiligen Geist, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass der in unserem Herzen wohnt, dem Raum geben, dass wir ihm Platz geben, dass wir aufräumen in unserem Leben, dass es so aufgeräumt ist, dass wir Jesus gerne herzlich willkommen heißen. Da gibt's jede Menge noch, auch in meinem Leben, weiß ich. Da sind Ecken, da sollte er lieber nicht reingucken. aber immer wieder loslaufen und dort aufräumen. Und das ist nicht nur, dass ich für mich in meinem Leben aufräumen soll, sondern es geht um die Beziehung zu Gott, dass die in Ordnung ist, und die Beziehung zu den Menschen. Denn ja, der Vers in Matthäus, den wir fast alle wahrscheinlich in- und auswendig kennen, wo Jesus sagt, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Und das andere ist gleich, das andere Gebot ist gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die beiden sind die größten Gebote. Genau darum geht's hier. Aufräumen bei mir selber, aufräumen in der Beziehung zu Gott und aufräumen in der Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und wenn wir das tun, ja, dann können wir ein Mensch, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes werden. Das war das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen kommt jetzt. Lastenträger. Menschen nach dem Herzen Gottes sind häufig Lastenträger. Auf dem Bild hinter mir, ich weiß gar nicht, wo das steht, ich habe es im Internet gefunden, dieses Bild, ein Mann, der einen Elefanten trägt, auch ein Lastenträger, aber es geht um Elisabeth hier. Und zwar auch ein Vers, den wir gerade schon gelesen haben. Sie war unfruchtbar, sie hatten kein Kind und beide, also Elisabeth und Zacharias, waren schon alt. Und ich glaube, dass Elisabeth an dieser Kinderlosigkeit so ähnlich schwer getragen hat wie dieser Mann an dem Elefanten. Damals war es eine echte Schande, keine Kinder zu haben. Und wir kennen auch andere Frauen in der Bibel, die kinderlos waren. Sarah, Rebekka, Hannah. Alle haben mit Gott gerungen, alle haben gebetet, dass sie Kinder bekommen. Und sie alle haben ja wunderbare Kinder bekommen, Gebetserhörungskinder. Wir kennen auch andere Stellen, wo Menschen in der Bibel Lasten tragen mussten, zum Beispiel der Gelähmte, der nicht laufen konnte von Geburt an und den Jesus dann heilt, als er durchs Dach gelassen wurde, und wo es dann heißt, er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen. Also es macht etwas, wenn dann diese Last von Gott beseitigt wird. Oder der blinde Bartimäus vor Jericho. Ein ganzes Leben konnte er nicht sehen und dann kommt Jesus vorbei und nimmt ihm diese Last weg. Und er folgt Jesus nach und ist dann bei ihm. Aber diese Lasten sind, glaube ich, wichtig im Leben. Weil das ist etwas, was Gott in seinen Plan eingebaut hat, wo er die Menschen mit dieser Last zubereitet, ausrüstet, aufbereitet, umbaut und danach gebraucht. So Lastenträger oder so Zeiten, wo diese Last auf uns liegt, sind so ähnlich wie ja Umbaumaßnahmen. Könnte man fast sagen, Baustelle Gottes. Und ich weiß nicht genau, wer von euch auch regelmäßig hier jetzt die 388 so südlich von Erdingen hin und her fährt. Also ich muss da jeden Morgen und jeden Abend vorbei. Die wollen ja diese Kreuzung umbauen. Es ist noch nichts passiert dort, aber es stehen zwei Ampeln. Diese zwei Ampeln sind definitiv rot, beide, nacheinander, und ich stehe an beiden, jeden Tag zweimal. Das ist total nervig. Ihr wart vielleicht jetzt im Urlaub unterwegs und habt im Stau gestanden. Das ist total nervig. Und sowas ist so wie eine Baustelle. Und so eine Baustelle Gottes, da geht's dann auf einmal nicht weiter. Ich weiß nicht, was ihr so für Baustellen vielleicht in eurem Leben oder gerade in eurem Glaubensleben kennt, wo ihr sagt, Jesus, ich bete doch schon seit, keine Ahnung, x Wochen, x Monaten, x Jahren. Und es passiert nichts. Ich komme nicht vorwärts. Diese Ampel ist immer noch rot und dieser Stau ist immer noch da. Oder diese Umleitung, die ich fahren muss, ist ewig lang und ich will da nicht hin. Das sind, glaube ich, Lasten, die wir aufgelegt bekommen und die wir tragen müssen. Das Wichtige daran ist, dass wir dort Jesus nicht loslassen, wenn wir in so einer Last sind. Ich habe ein Zitat gefunden, auch aus dieser Bibellese, stand leider kein Verfasser dabei. Da heißt es, wenn Gott etwas Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Wenn er etwas sehr Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Unmöglichkeit. Solche Unmöglichkeiten braucht unser Leben nach meiner Ansicht. weil sonst merken wir gar nicht, dass wir Gott brauchen. Und erst wenn wir in so einem Stau stehen und Gott an uns arbeitet, erst dann kann Gott wirklich was in unserem Leben verändern, verbessern und umbauen. Und ja, es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, dass ich irgendwie die Brocken hinschmeiße und sage, ich kann dir nicht mehr vertrauen, Gott. Aber Gott braucht diese Umbauten und ich glaube, wir müssen von uns aus, gerade in diesen Zeiten, ganz fest an Jesus festhalten. Wir müssen es schaffen, dort nicht unzufrieden zu werden, nicht mürrisch zu werden, nicht sauer zu werden und ja einfach zu sagen, ich verstehe es nicht, ich kann es auch im Moment vielleicht nicht mehr tragen, weil diese Last mir einfach zu viel wird, wie dieser dicke Elefant auf meinem Rücken, aber ich weiß, Gott wird mir helfen und ich halte mich fest an Gott. Und ich glaube, Elisabeth hat sich auch festgehalten an Gott, obwohl es für sie, glaube ich, so eine Riesenlast war. Wenn Gott etwas Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Wenn er etwas sehr Wunderbares tun will, auch in deinem Leben, beginnt er erstmal mit einer Unmöglichkeit. Es gibt noch ein drittes Kennzeichen für Menschen nach dem Herzen Gottes. Ich lese mal erst den Text. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr mir Gutes getan, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Menschen, die so nach dem Herzen Gottes leben wollen, brauchen Zeiten der Stille. Elisabeth hat sich 5 Monate zurückgezogen, als sie schwanger wurde. Wir wissen es nicht genau, ob es vielleicht war, weil die Leute dann auf einmal ihr Glückwünsche bringen wollten oder ob es einfach ihr zu viel wurde, dass alle wissen wollten, warum ihr Mann jetzt nicht reden kann, weil der wurde ja stumm, weil er dem Engel nicht geglaubt hat, dass er jetzt noch Vater wird. Oder warum sie sich auch immer mal zurückziehen wollte. Aber ich bin ganz sicher, dass sie sich zurückgezogen hat, auch mit Gott zu reden und die Stille mit Gott zu suchen. Im Urlaub habe ich mich daran erinnert, der Mike hat vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten, die Fahrschule Gottes hieß es, glaube ich, so ähnlich. Ich habe im Urlaub nicht nochmal alles nachgehört, aber an eins kann ich mich erinnern, das ist bei mir hängen geblieben, das ist das Stoppschild. Da ging es darum, dass man wirklich mal anhält, Pause macht, Ruhe hält und Zeit mit Gott verbringt. Das ist, glaube ich, hier so ein Stoppschild, was Elisabeth für sich benutzt hat. Sie hat sich zurückgezogen, sie hat Zeit mit Gott verbracht und sie hat auf Gott gehört. Denn als sie aus dieser Stille wieder zurückkommt, nach diesen 5 Monaten, heißt es in der Bibel, wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Das heißt, da muss Gott was mit ihr gemacht haben, sie aufgebaut haben. Und ich glaube, dieses Stille vor Gott, mit Gott, das ist auch Zeit, wo uns Gott Kraft geben kann, wo er uns aufbauen will. Denn Gott ist eigentlich nichts unmöglich. Wenn ihr euch diesen Elefanten nochmal vorstellt, von eben auf dem Bild, den hat Gott gemacht. Gott hat aber auch diese Berge gemacht, da in den Alpen und noch viel mehr. Also der hat Ressourcen, der hat Möglichkeiten. Da ist die Last, die uns im Moment so platt drückt wie dieser Elefant, Peanuts, nichts. Ihm ist alles möglich. Und es steht auch bei Lukas, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber wenn ich das nicht vor Augen habe, wenn ich nicht die Verbindung zu Gott habe, wenn ich nicht mit ihm im Gespräch bin, dann vergesse ich das. Geht mir auch so. Dann ist diese Last so groß vor meinen Augen, dass ich nicht glaube, dass das irgendwer schaffen kann. Und da kommt genau dieser Aspekt, dass erst zu dem Zeitpunkt, wo ich selber merke, meine Kraft, die Menschenkunst, die Weisheit, die die Menschen haben, alles, was da ist, hilft nicht mehr. Dann erst kann der Glaube wirken. Erst dann kann wirklich mein Glaube stark werden. Ich habe noch ein Zitat dabei von Werner de Bo. Da heißt es, der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden scheint, ihn, also den Glauben, aufzugeben. Ich wiederhole das nochmal. Der Glaube beginnt erst da, wo aller Grund vorhanden scheint, den Glauben aufzugeben. Also wenn ich eigentlich an nichts mehr glaube, wenn ich am Ende bin, erst dann wird Glaube wirklich real. Weil dann vertraue ich auf Gott, so wie Elisabeth auch in die Stille gegangen ist, auf Gott vertraut hat und gesagt hat, bau du mich auf. Und dann kann sie rauskommen und sagen, wie gütig ist doch der Herr. Gott kann auch dich aufrichten in der Stille, im Gebet. Das ist das, was der Hans gerade gesagt hat. Ich glaube, wir sollten gleich die Zeit der Gebetsgemeinschaft nicht nur nutzen, um Anliegen vor Gott zu bringen und zu danken und zu loben und Fürbitte, sondern auch einfach mal Zeiten der Stille zuzulassen. Das ist gerade hier in einem größeren Raum ein bisschen schwierig. Da kommt dann irgendwie so ein Druck manchmal auf, auch bei mir. Ja, das muss doch mal jemand anfangen zu beten. Haltet es gleich mal einfach aus. Hört mal, ob Gott euch nicht was sagen will, ob er euch nicht aufbauen will, ob er euch nicht klar machen will, wie diese Last, die ihr vielleicht schleppt, ja, wie man die tragen kann oder wie er sie schon längst trägt. Gott will uns in der Stille aufbauen. Er will uns stärken, so wie er Elisabeth gestärkt hat. Lass dich aufbauen, so dass du eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes wirst. Das vierte und letzte Kennzeichen von Menschen nach dem Herzen Gottes ist demütig. Sie sind demütig. Elisabeth hat ein Kind von Gott geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, was du alles schon so von Gott geschenkt bekommen hast, aber eigentlich kann sie doch stolz sein, oder? Das ist doch super. Sie hat gebetet, sie hat drum gerungen, Gott hat es erhört und Gott hat sie beschenkt. Und dann hat sie noch Zeit mit Gott verbracht, wo Gott sie aufgebaut hat und sie kommt raus und ist total begeistert von Gott. Also sie muss doch eigentlich voll sein, voll Power. Und von Gott und von ihrem Leben, alles ist doch super und sie muss doch eigentlich voll erfüllt sein. Ich stelle mir dann vor und dann kommt ja kurz drauf Maria zu ihr mit dem Jesuskind im Bauch. Und ja, keine Ahnung, ob es da einen Vergleich von den beiden Frauen im Kopf gab oder nicht. Ich stelle mir das als Mann so vor, dass man das vielleicht tut, keine Ahnung. Und Elisabeth war ja eine Priestersfrau, also eigentlich viel höher angesehen als die Maria. Und sie war auch noch viel älter, also viel erfahrener als die Maria. Und trotzdem, als Maria dann kam, sagt sie, gesegnet bist du unter den Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also sie ist einfach begeistert davon, dass Maria da ist, dass Maria Jesus im Bauch hat, weil sie weiß das da schon, weil sie sagt, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also sie weiß da schon, dass da im Bauch von der Maria ihr Herr ist. Sie kann einfach so auf die Maria zugehen. Und ich finde, das ist ja einfach in dieser Demut, obwohl ich vielleicht das, was ja mir, wenn ich diese Vergleiche, die ich am Anfang gemacht habe, so erscheint, als ob das, was Gott mir geschenkt hat, vielleicht kleiner ist oder unwichtiger als das, was Gott jemand anderes geschenkt hat, kann ich trotzdem oder kann die Elisabeth so auf die Maria zugehen. Und das finde ich einfach klasse. Und ich glaube, häufig passiert es bei uns so, dass wir dann doch schauen, was hat der andere geschenkt bekommen? Läuft vielleicht sein Leben runter? Oder dass wir irgendwie schauen, hat Gott mehr Gaben jemand anders gegeben? Und das finde ich dann irgendwie blöd. Aber darum geht's gar nicht. Gott hat uns alle beschenkt. Und ich kann mich freuen, dass jemand anders auch so wunderbar beschenkt ist von Gott. Und ich glaube, dass Elisabeth auch mit dieser Demut ihren Sohn erzogen hat. Oder dass zumindest der Johannes auch schon das bei seiner Mutter abgucken konnte. Denn Johannes hat dann ja nachher den Weg bereitet für Jesus. Das heißt, er war Straßenbauer, er war Wegbereiter. Und dann, als Jesus da ist, sagt er von sich selber im Johannes 3, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes konnte einfach zurücktreten und Jesus dann den Weg gehen lassen. Und völligst ohne Emotionen oder dass er da sauer drüber war oder sowas, sondern er wusste, das ist der Herr. Und in Demut konnte er ihm den Weg bereiten und in Demut konnte auch Elisabeth Maria begegnen. Und ich glaube, das sind wunderbare Vorbilder auch für uns, wo wir ja einfach anderen Menschen begegnen können und wir uns darüber freuen können, was Gott uns geschenkt hat, aber auch freuen können, was dem Gegenüber geschenkt wurde. Elisabeth, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Wir haben vier Kennzeichen gesehen, vier Eigenschaften, die diese Elisabeth auch ausmacht. Wir haben gesehen, dass sie fromm ist. Und lasst uns einfach auf Gott, auf Jesus ausgerichtet sein, so wie Elisabeth es war. Ob fromm das richtige Wort für dich ist, weiß ich nicht, aber dass wir auch genau diesen Fußstapfen Jesu nachfolgen wollen. Und ja, wir sind häufig wahrscheinlich auch Lastenträger, Lasten, die dich plattdrücken wollen. Aber denk daran, dass diese Lasten von Gott mitgetragen werden und dass Gott dir nie mehr auflädt, als du tragen kannst, und halt an Jesus fest. Denn dann kannst du in diese Stille gehen, in das Gebet gehen und diese Stille nutzen, dich aufbauen zu lassen. Und das vierte Kennzeichen, die Demut. Er lasst uns einfach dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Lasst uns dankbar sein für das, was er den anderen geschenkt hat, und uns beide freuen. Dann können wir ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes werden und zum Segen auch für andere.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du einen Kommentar schreiben, oder falls du eine Frage hast, werden wir dir dann dort antworten.